Guten Morgen. Geht's euch gut? Geht's Jesus gut? Hey, Jesus geht's immer gut. Ja? Und weil Jesus in uns lebt und die Hoffnung der Herrlichkeit ist, soll es uns auch gut gehen. Amen. Wir arbeiten dran. Ich grüße euch ganz herzlich im Namen unseres auferstandenen Herrn Jesus und ich grüße euch auch ganz herzlich von Jan Wolf. Ja, dem habe ich gestern telefoniert, er lässt euch ganz, ganz herzlich grüßen als Gemeinde. Er vermisst euch und hat euch lieb und es geht ihm sehr, sehr gut in Good Old America. Ja, er macht dort eine Bibelschule und so Gott will, kommt er dann wieder nach Deutschland. So Gott nicht will, geschehe sein Wille. Amen. Aber wir freuen uns, dass er da ist und er sich gut eingelebt hat und tolle Mitbewohner hat in seiner Unterkunft und alles läuft super. So, ich habe in meinen letzten Predigten über die Liebe Gottes gesprochen. Ja, dass es wichtig ist, dass wir diese Liebe Gottes, diese bedingungslose Liebe Gottes, diese Liebe, die uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Ja, und diese Liebe hat sich nicht verändert zu uns, nachdem wir uns bekehrt haben. Dass wir diese Liebe verstehen, dass wir uns von Gott mehr und mehr lieben lassen. Ja, wir haben darüber gesprochen, über die Ansage an eine Gemeinde in der Offenbarung, wo gesagt wurde, ich habe gegen dich, dass du den Ort der ersten Liebe verlassen hast und wir wollen diesen Ort der Liebe Gottes, wo dieses Wort der Liebe Gottes benutzt wird, neu für uns entdecken und da nicht weggehen. Amen. Wir möchten erleben, dass wir von Gott wirklich geliebt sind und dass dies uns eine Sicherheit und eine Veränderung in uns und in unserem Leben und in unserer Persönlichkeit schenkt. Wir möchten nicht nur verändert werden, sondern wir möchten dadurch auch Menschen besser lieben können. Ja, die Liebe haben wir herausgearbeitet. Sie sucht nicht das eigene, sondern sie sucht das Beste für den Nächsten. Und wir möchten Menschen werden, die besser werden darin, andere Menschen zu lieben, um dadurch das Reich Gottes auf dieser Erde stärker manifestieren zu können. Ich möchte euch heute Morgen einen Mann vorstellen, ganz kurz. Und alles, was ich heute predige, es soll auf gar keinen Fall das ersetzen, was ich die letzten Male gepredigt habe, sondern es soll ein Schritt nach vorne sein, okay? Alles, was wir vorher gesagt haben, dass Gott dich bedingungslos liebt und so weiter und so fort, all das gilt weiter, okay? Aber wir möchten einen weiteren Schritt gehen. Und ich gehe mal einen Schritt nach hinten. Dankeschön. Ich möchte euch heute Morgen kurz einen Mann erwähnen. Der gute Mann heißt Anders Eriksen. Vielleicht schon mal jemand von dem gehört, Anders Eriksen. Ja, okay, sehr berühmter Mensch. Anders Eriksen war ein Schwede, ein schwedischer Psychologe, der in den USA gelehrt und geforscht hat. Und Anders Eriksen, er prägte eine Theorie, die heißt Deliberate Practice. Ja, auf Deutsch würde ich es übersetzen mit bewusstes oder zielgerichtetes Üben. Ja? Und dieser Mann, er hat Hochleistungsmenschen auf ihrem Gebiet untersucht. Ja? Er hat die High Performer, wie würde man Performer sagen auf Deutsch? Ich habe es probiert, mir irgendein anderes Wort auszudenken oder zu finden. Ich habe kein befriedigendes gefunden. Performer, wie würdet ihr einen Performer nennen? Bitte? Ein Macher? Ja, also, ich sage einfach Performer, okay? Ja, Neudeutsch, Performer. Könnt ihr damit leben? Ihr hättet auch keine andere Möglichkeit. Also, der gute Mann, der hat Performer untersucht, ja? Und zwar hat er die High Performer, die echten super Überflieger, die Performer, die hat er analysiert und auch die guten Performer und auch die Durchschnittsperformer. Ja, er hat sich damit auseinandergesetzt, ob es eine theoretische Herleitung gibt von dieser guten Leistung, die die Menschen an den Tag legen. Ja, und der gute Mann, er ist zu drei grundsätzlichen Regeln gekommen. Ja, er hat darüber eine Theorie geschrieben. Und dies wird keine Coaching-Predigt. Ich werde dich nicht an das Gute in dir erinnern oder die irgendwelche Mechanismen haben weitergeben, sondern wir werden das probieren, mit dem Wort Gottes zu verbinden. Warum? Weil ich glaube, dass Wissenschaft uns nichts Neues gibt, ja, sondern Wissenschaft, sie beschreibt etwas, was existiert. Sie analysiert, was existiert und probiert daraus Regeln zu basteln. Ja, also es geht darum, dass wir verstehen, hey, was hat Gott in mich als Menschen hineingelegt? Ja? Gott hat was in dich hineingelegt. Du funktionierst nicht einfach so, sondern du funktionierst nach bestimmten Schemata. Und diese Schemata in uns, die können wir auch benutzen für etwas, um etwas positiv in uns, in unserem Leben auszurichten. So, Anders Eriksen, er fand drei Hauptfaktoren heraus, die großartige Performer von guten und durchschnittlichen Performern unterscheiden. Ja? Also es gibt einen Unterschied. Und das ist nicht nur genetisch. Ja? Die Klavierlehrerin meiner Tochter sagte, für Klavier brauchst du kein Talent, für Klavier brauchst du einfach nur Fleiß. Was sagst du dazu, Olja? Ich weiß es nicht. Ja? Also ich will hier keine völlig abstrakten und allgemeingültigen Ideen auf den Markt werfen und so weiter. Ich möchte euch dazu bringen, dass wir anfangen, in eine Richtung zu denken. Okay, heute Morgen. Ja, ich glaube, dass bestimmte Dinge Gott in uns hineingelegt hat, wo wir einfach einzigartig sind. Ja, niemand auf dieser Welt hat so eine schöne Glatze wie ich. Ja, so. Das ist einzigartig. Ja, sondern das kannst du nicht nachahmen, es geht nicht. Ja, der eine oder andere probiert es, aber... Ja, also du wirst Dinge in dir finden, die hat Gott in dich hineingelegt als echtes Talent. Ja, als etwas, ein echtes Fund, ja, mit dem du wuchern kannst. Aber es gibt auch die Möglichkeit, einfach seine Performance in bestimmten Dingen zu verbessern. Ja, und wir möchten heute darüber reden, dass wir unsere Performance, Menschen zu lieben, einfach in der Praxis verbessern können und sollen. Ja? Drei Hauptfaktoren. Erstens, die Überflieger in ihrer Disziplin, sie investieren signifikant mehr Zeit in das Üben ihrer Tätigkeit. Ja? Die echten Könner investieren Zeit ohne Ende in das Üben ihrer Tätigkeit. Ja, es gibt so eine Geschichte im Internet über David Beckham. David Beckham, ja, wer wie ich in 80ern und 90ern Teenager war, kennt David Beckham. David Beckham war ein Fußballspieler, berühmter. Ja, und man sagt, es zirkuliert diese Geschichte, das Geheimnis von David Beckham war, dass er als Kind stundenlang im Hinterhof Stunde um Stunde mit links und mit rechts den Ball gegen die Wand schoss. Ja? Der hat geübt. Und die besten Praktiker sind diejenigen, die am meisten praktizieren, die am meisten üben. Ja? Du findest wunderbare Basketballtrainer auf dieser Welt. Ja, die können dir alles erklären, wie du die Hand anwinkelst, wie du den Arm anwinkelst und so weiter. Aber sie waren nie erfolgreiche Basketballspieler. Nie. Und die erfolgreichen Basketballspieler sind die, die bis zum Erbrechen immer wieder üben und üben und üben. Ja? Der erste Unterschied ist signifikant mehr Zeit investieren. Okay? Zeit. Wenn du super performen willst, Zeit. Der zweite Punkt ist, die Übungen der Superperformer sind immer ausgerichtet auf ein sehr spezifisches Ziel. Ja, Superperformer, sie haben ein klares Ziel, wo sie hinwollen. Ja, die laufen nicht einfach so durch den Tag und gucken mal, was geschieht. Und der dritte Punkt ist, Superperformer nach der Untersuchung setzen sich Ziele, die jenseits ihrer Komfortzone liegen. Ja? Superperformer haben Ziele, die jenseits ihrer Komfortzone liegen. Zeit, Ziel und, was habe ich noch gesagt, mit drittes Z ziehen lassen. Stretching. Ja? Zeit, Ziel, ziehen lassen. Das sind drei Hauptregeln von Menschen, die super performen. Auch unsere Beziehungs- und Liebesfähigkeit muss und kann geübt und trainiert werden. Ja? Du kannst indem du andere Menschen liebst und es anfängst praktisch und zielbewusst zu tun, da kannst du besser drin werden. Ja, einfach in der Praxis. Ja, ich kenne so Momente, wo ich denke, ja, hast du gut gemacht und deine Absicht, Thomas, war auch okay und gut, aber warum hast du eigentlich das gesagt? Ja? Ich gehe öfter nach Hause und denke, hey, warum hast du eigentlich das und das in der Predigt gesagt? Das hättest du dir auch sparen können. Ja? Aber es geht darum, dass wir in unseren guten Ausrichtungen, dass wir da besser werden können. Und wenn mir bewusst wird zu Hause, dass ich Quatsch geredet habe in dem und dem Moment aus Unsicherheit oder aus irgendwelchen anderen Motivationen, dann weiß ich beim nächsten Mal, das sage ich nicht mehr. Ja? Wir werden besser darin, Menschen zu lieben. Ja? Wir werden besser darin, den Menschen von Jesus zu erzählen. Wir werden besser darin durch Übung. Eine Kernelement, das uns darin begleitet, bedeutet, dies heißt Disziplin. Ja? Dass David Beckham jeden Tag stundenlang den Ball gegen die Wand geschossen hatte, hatte etwas zu tun mit seiner Disziplin, was er einfach jeden Tag gemacht hat. Ja? Und es geht mir darum, ganz klar zu sagen, Disziplin und unseres positives Üben und besser werden in unserer Performance macht uns für Gott nicht liebenswerter. Okay? Es ist Gott egal in Bezug auf seine Liebe, ob du ein Low-Performer, ein normaler Performer oder ein High-Performer bist. Ja? Das ist Gott egal. Er liebt dich genauso wie vorher, okay? Auch wenn du der disziplinierteste Typ der Welt bist, ich verspreche dir, dass es einen 5-jährigen Asiaten geben wird, der auf dem Gebiet, auf dem du der King bist, noch besser bist als du. Ja? Weil die Leute sind einfach tierisch diszipliniert. Ja, das ist in der Kultur. Ja? Du kannst dir auf das, was du entwickelst, nichts einbilden. Ja? Es geht nicht darum, mehr geliebt zu werden, ja? Sondern es geht darin, besser zu werden, um das Reich Gottes unter uns besser ausbreiten zu können und Jesus besser auf dieser Erde darstellen zu können. Darum geht es. Okay? Jesus hat seinen Jünger rangeholt und 3 Jahre lang mit denen geübt. Du wirst durch alles, was du an Zeit, an Zielen und an Stretching erlebst, wirst du Gott nicht mehr gefallen. So, heute Morgen haben wir das Vorrecht und fürchtet euch nicht, das ist in meine Predigtzeit mit eingebaut, haben wir eine Person unter uns, die gesagt hat, hey, ich lasse mich von Gott stretchen. Ja? Und sie hat sich ein klares Ziel genommen und sie hat Zeit und Geld investiert und ist auf einen Missionseinsatz nach Kenia geflogen und wird uns davon heute Morgen berichten. Sarah.
Dankeschön. Ich bin jetzt gerade voll ein bisschen überfordert, weil ich ein Video vorbereitet habe. Und dann dachte ich einfach, wenn ihr das Video nur anguckt, ihr wisst ja gar nicht mehr, was so in meinen Gedanken, in meinem Kopf und alles so passiert ist. Also ich erzähle ganz kurz und dann schauen wir das Video. Ist okay für dich? Perfekt. Okay, also ich bin nach Kenia gegangen. Letztens, als ich hier stand, ich gesagt habe, dass ich nach Kenia gehen, ist ein bisschen Verwirrung entstanden. Viele dachten, ey, sie ist aus Kenia, sie geht nur zurück, um für Mission zu machen. Leute, nein, ich bin keine Kenianerin. Ich sehe vielleicht zwar so aus wie alle Kenianer, aber ich bin keine Kenianerin. Ich bin gebürtige Kongolese. Also genau, ich bin im 13 Jahre hier nach Deutschland gekommen, in mein Leben lang in Essen, Bundesland Essen gelebt. Und ja, ich habe zwischendurch in Angola gelebt und überall irgendwie ein bisschen. Aber ja, die Zeit, was mich geprägt hat, war ich irgendwie in Essen. Und dann, es fing alles an, als ich gefragt habe, ey Jesus, ich habe Begabung. Papa, du hast mir Begabung gegeben, nicht nur um da zu sitzen und sagen, ey, weißt du was, schön, dass ich kann, ich sitze zu Hause. Und er hat gesagt, nee, du hast viel mehr mit mir vor, aber was hast du mit mir vor? Und dann ging schon los diese Richtung Wesel, Reisemacher Wesel. Deshalb bin ich hier gelandet. Und dann kam er wieder, die zwei Missionare aus Kenia, die hier waren, vorgestellt haben, wir wollen Missionarbeit, wir machen Missionarbeit in Kenia, wir wollen dahin, wollt ihr euch anmelden? Und erstmal dachte ich, oh nee, ich habe kein Geld, nee, zu teuer. Und dann, Gott hat es möglich gemacht, Gott hat es wirklich möglich gemacht. Das ist krass, ich habe einen Voraufruf gemacht, ein paar Tage, und zwei Wochen und dann hatte ich das Geld komplett. Also ich habe kein Geld reingebracht, das ist heftig, heftig, heftig. Und bevor wir wirklich tatsächlich reingehen, ich merkte, so nachhinein gesehen, dass es einer der prägendsten Momente oder Prozess war, nicht nur in Kenia zu landen und da weiterzugehen, sondern dieses zu entscheiden, ich vertraue darauf, dass es Gott mich versorgt. Und als ich gesagt habe, ja, ich gehe nach Kenia, dann fing mein Prozess an. Und ich denke, das hat mich so richtig verändert. Und ja. In Kenia, es ist ich bin mit Juman, und das sind zwei Missionare, die da ein Base haben und die haben auf dem Herzen, Jüngerschaft zu machen, einfach Jünger und daraus, dass die anderen einfach rausgehen und Evangelium weiter zu verkünden. Die haben eine Hauptstation in Eldoret. Eldoret sind 6 Stunden von Nairobi entfernt. In Eldoret, da sind die Hauptstationen und dann haben die jetzt noch ein Projekt in Turkana. Turkana, es ist Richtung, wenn man Richtung Südsudan fahren will. Genau, da an der Grenze ist ein Turkana, ist eine Wüste. Und das ist so eine Wüste und da sind ein unerreichtes Volk. Die Maasai-Volk. Und tatsächlich, das ist viele von denen, fahren dann von Turkana vorbei, weil die alle nach Richtung Südsudan gehen. Und Turkana ist so ein Platz, wo einfach vergessen wird. Oder für viele Missionare, oh nein, das ist nicht wichtig, komm, wir machen den Bogen wie immer woanders. Aber genau da ist es so wichtig, da zu sein, weil es gibt da noch diese Maasai-Volk. Wenn ihr kennt, vielleicht später seht ihr noch ein Bild, sind so Menschen, die mit Ketten im Hals haben. Und diese Ketten, wenn du siehst, du siehst einfach so kleine Mädchen mit Ketten, denkst du, oh, wie schön, schöne Kette, wie bunt sind die, bis du dann erfährst, was bedeutet diese Kette? Diese Ketten bedeuten einfach Fesseln, dass es gefesselt sind, dass es sind Kinder, die schon von klein an irgendwie ausgewählt wurden, einfach, ja, die sind irgendwie vergeben schon und die werden einfach sind einfach heiß begehrt als Kind. Kannst du dir vorstellen, deine 5-jährige Tochter ist so ein heiß begehrt mit irgendwelchen Männern, die einfach so richtig komisch sind. Und es ist einfach für das Kind ist so ein Stolz oder für die Eltern so ein Stolz. Aber wenn wir wirklich drüber nachdenken, es ist kein Stolz, dein Kind einfach das einfach anzuziehen und denkt von ja, nein. Und krass, und wir merken, dass es einfach so viele Anfechtungen drin ist, so ein dunkel Macht. Und da ist es einfach deren Aufgabe, es ist dort die Missionare, die da vor Ort sind, einfach das Evangelium weiterzugeben. Also die Kinder einfach mal, die haben eine Schule gebaut, die haben eine Schule im Krankenhaus und eine Schule, Krankenhaus und eine Gemeinde. Also deren Ziel ist, dass diesen Leute, diesem Volk Jesus kennenlernen, Jesus ähnlicher werden, Evangelium zu verkünden, dass die wieder Jünger weiterhin geben. Das heißt, dass es einfach gibt so mehr Kinder, die in die Schule kommen, die in die Gemeinde auch dort kommen, die dann nicht mehr diese Kette tragen, ne? Und dann wieder ohne diese Kette reinkommen und du merkst, oh ja, die haben Jesus angenommen, man freut sich. Und dann merkt man nach ein paar Wochen wieder, die kommen wieder mit deren Kette. Und das zu sehen, dass es da wirklich täglicher Kampf ist, es ist so ein täglicher Kampf, dass man merkt, okay, es ist Gebet, es ist so voll angefochten, dieses Dorf. Auch so dieses, kurz fragen, wir sind auf dem Weg dahin, unser Auto ist mehrere Mal irgendwie zusammengebrochen. Mehrere Mal konnten wir nicht weiterfahren. Das Auto war vollkommen in Ordnung, Eldoret, plötzlich. Und dann mussten wir in eine Stadt anhalten, ne, und dann noch irgendjemand suchen, die uns das Auto repariert. Also der Weg dahin war ein Kampf. Also war, man hat gemerkt, so geistlicher Kampf, so geistliche Schwerheit. Als ich im Auto saß, ich habe ein Bild bekommen, bevor ich dieses Volk gesehen habe, diesen Menschen, ich wusste ja gar nicht, ein Wal, die sich umringelt hat. Und dann habe ich eine Ast mit viel Früchte. Und Jesus sagte zu mir, das ist ein fruchtbarer Boden. Das ist ein fruchtbarer Boden und hier möchte ich meine Frucht, dass der Frucht wächst. Und als ich da ankam, diese Boden stand da und einfach, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, Jesus. Und genau. Und da dürfen wir einfach da sein. Und die Kinder gehen dort zur Schule. Es gibt nur zwei Klassenräume, aber die Kinder freuen sich so dermaßen. Und es gibt nicht so viel zu essen. Von morgens, bevor die in die Schule gehen, gibt es so irgendwie eine Kartoffel mit Chai. Nach der Schule kriegen die es. So, das heißt, wenn die nicht zur Schule gehen oder beziehungsweise die Schule fertig, also Ferien haben, das heißt, dass sie nichts zum Essen haben, weil einfach die kriegen das Mahlzeit nur in die Schule, tagsüber, abends vielleicht zu Hause, aber dieses ist eine erste, einzige Mahlzeit, die da haben. Und was mich eine der Sachen, die mir auch noch beeindruckt haben, es ist die in Kenia sprechen die Swahili, Englisch, Swahili und jeder kleine Stamm, gibt es mehrere Stämme, um die 35 bis 40 Stamm, wenn ich mich nicht verirrt habe. Jeder einzelne Stamm von denen spricht eine Sprache. Das heißt, als Kinder, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen, die können nicht mal Swahili lernen. Das heißt, das bedeutet für die, wenn die nicht mal Swahili lernen, die können sich gar nicht mal mit anderen Leuten aus anderen Stämmen unterhalten. Wie wir hier, gehen wir mal in Berlin, wir unterhalten mit denen, der Akzent ist halt anders, aber wir unterhalten mit denen. Und den können die einfach nicht, wenn die nicht in die Schule gehen. Also das heißt, es ist so eine große Arbeit, die diese Missionare da leisten. Ne? Und auch dahin zu gehen, es ist nicht einfach. Ein Pastor hat erzählt, dass er mal vor 2 Wochen, bevor wir da waren, geschlagen worden, diesen Weg von da bis nach Hause, bis dahin zu gehen. Und dennoch hatte er mich so stolz und so Freude erzählen, ey, diesem Herrn möchte ich dienen und hier will ich sein und hier will ich das Evangelium verkünden und hier will ich bleiben. Und es ist heftig, weil man merkt voll, wie gefährlich diese Fahrt ist und diese Reise ist. Für uns ist auch ein kleiner Vorfall auch gefallen, als ich wieder in Eldoret war und ich hatte Panik ausgebrochen, einfach, ey Jesus, warum hast du mich hier gerufen? Aber dann ist mir klar geworden, ne? Ey, wenn ich sterben sollte, dann nur, weil ich Jesus Botschaft verkündet habe. Da würde ich sterben wollen. Und noch eine kleine Sache, was ich geben will. Es ist, ich habe erzählt wegen der Sprache und genauso ist es im Kongo. Im Kongo ist es, man spricht Französisch, spricht Lingala und jeder Einzelne von deinem Stamm spricht eine unterschiedliche Sprache. Und wir waren bei einem alten Freund von David Juma. David Juma ist Kenianer. Genau, waren wir da mit einem alten Freund von denen und ach, wie die mich schon begrüßt haben, ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich habe mich so gefreut wie zu Hause. Es ist einfach, ich gebe mir der Hand in Check und ich freue mich so, weil die sagen einfach, ich stelle mir vor, ja, sie ist aus Deutschland, wir haben sie aus Deutschland gepackt okay, gut. Und er sagt, sie ist aus Kongo. Und dann kommen sie die Augen so groß, Kongo. Und dann schenken wir die Hand. Die waren so, so happy, mich zu sehen. Aber eine fragte mich, hey, junge Dame, welche Sprache sprichst du? Und ich gucke zu ihm und denke, ich habe gerade eben gesagt, also Lingala, ein bisschen Französisch und das ist. Also, weil er mir nur die Frage gestellt hat und die Sprachen, die da gesprochen werden. Und dann habe ich dem nochmal gefragt, nein, welche Sprache sprichst du? Und ich gucke ihn verwirrt an und er hat gemeint, die Sprache, die meinem Volk in Kongo gesprochen hat. Das hat er mir gefragt. Und ich saß da und ich habe gesagt, ey, ich kann das nicht sprechen, weil meine Mama mir nicht beigebracht hat. Und danach war ich, okay. Und ich habe gemerkt, wie traurig er wurde. Und dann war ich so diese, oh, guck mal, wie traurig. Das heißt, in meiner Familie, wenn meine Mama sterben würde, kein Mensch würde mal diese Sprache mehr kennen. Kein Mensch würde diese Sprache mehr sprechen. Das heißt, ein Teil von mir würde mit meiner Mutter sterben. Und dann ist sie direkt in das Evangelium gekommen. Genauso ist die Frau frohe Botschaft von dem Evangelium. Wenn wir sterben und das Evangelium nicht weitergeben, es wird mit uns sterben. Es wird nicht weiter Generation zu Generation zu Generation weitergeben. Und das ist nicht die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Geh in die Welt und mach die Menschen zu Jünger. Und das ist, was er gegeben hat. Dankeschön.
Super, vielen Dank, Sarah. Der Einsatz war gut. Und wisst ihr was? Der nächste Einsatz wird besser werden. Warum? Weil sie Zeit investiert hat, weil sie ein klares Ziel hatte und weil sie sich hat stretchen lassen. Ja? Und Gott hat es in uns hineingelegt, dass wir auf diese Art und Weise uns als Person weiterentwickeln können in unseren Fähigkeiten. Ja? Und wir möchten uns jetzt kurz ist relativ, fast eine Lüge vom Pastor, um die Menschen zu beruhigen. Wir möchten uns angucken, was es bedeutet für uns als Christen, was die Bibel zu diesen drei Prinzipien sagt. Ja? Denn wir wollen als Jünger Jesu auch echte High-Performer werden. Ja? Wir möchten fürs Reich Gottes Hochleistung bringen, nicht um mehr geliebt zu werden, okay, aber um das Reich Gottes klarer zu machen. Schauen wir uns mal an, was die Bibel sagt. Zum ersten Prinzip, was der Psychologe herausgefunden hat. Er hat gesagt, High Performer investieren signifikant mehr Zeit in das Üben ihrer Tätigkeit. Und wir schauen uns als Jünger Jesu mal Philipper 4, Vers 8 dazu an. Signifikant mehr Zeit. Paulus schreibt, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Ja, Paulus fordert auf, sich mit dem zu beschäftigen, ja, und sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und das ist unsere Aufgabe als Jünger und Nachfolger Jesu, du sollst dich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ja? Wir sollen vom Wort Gottes geprägt werden, um dadurch zu echten High-Performern zu werden auf dem Gebiet und in der Umsetzung des Wortes Gottes. Jeder von uns weiß, wie viel Zeit er hat. Ja, ich weiß auch, wie viel Zeit ich habe. Und ich weiß auch, wie viel Zeit ich gerne mal verplemper. Ja, also es hat was mit Disziplin zu tun. Ich wiederhole mich, weil es mir total wichtig ist, auch wenn du der disziplinierteste Mensch der Welt bist, liebt Gott dich nicht mehr oder anders. Okay? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Basis ist die bedingungslose Liebe Gottes für dein Leben. Aber es geht darum, unsere Performance als Christen, dass wir die verbessern. Psalm 1, die Verse 1 bis 3 noch als zweiten Ansatz für signifikant mehr Zeit verbringen. Da schreibt der Psalmist: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. 3, bitte. Und dann kommt der Ansatz, den wir manchmal gerne so ein bisschen ausblenden. Ne? Wir segnen uns gerne mit diesem Vers, so als Christen auch, und sagen, ja, du bist wie ein Baum gepflanzt und so weiter an den Wasserbächen und so weiter. Aber da steht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. So, und der springende Punkt an diesem Vers sind die Eingangsworte. Da steht nämlich, der ist wie ein. Ja? Und der wird beschrieben in Vers 2, bitte einmal zurück. Da steht, wer die Lust am Gesetz des Herrn hat und Tag und Nacht über sein Gesetz nachsinnt, Komma, der ist wie ein. Ja? Ein Satz. Signifikant, Tag und Nacht, sagt der Psalmist. Ja? Unser Gedanke dazu könnte sein, ja, der hatte nichts anderes zu tun. Ja? Glaube ich nicht, weil das Leben damals beschwerlicher war als heute, in vielen Aspekten, auch wenn unser Leben komplexer ist. Tag und Nacht sinnt er darüber nach, Komma, sodass er wie ein Baum ist. Und so weiter und so fort. Ja, seine gute Performance, seine Frucht, die er bringt, ist ein Ergebnis des Einsatzes von ihm. Es macht ihn nicht liebevoller oder liebenswerter, aber er bringt einfach mehr Frucht. Das ist was, was Gott in uns hineingelegt hat. Weitermachen? Aufhören? Zweites Prinzip. Die Übungen der High Performer sind ausgerichtet auf ein sehr spezifisches Ziel. Ja, die laufen nicht einfach durch die Gegend. Ja, David Beckham schießt stundenlang gegen die Wand. Warum? Weil er Ballgefühl kriegt, ja, in seinem Fuß. Und er kann dann auch im Schlaf einen 40-Meter-Pass aus dem Stand schlagen. Ja, das kann ich nicht, das kannst du wahrscheinlich auch nicht. Warum? Weil du es auch nie geübt hast. Wir als Christen sind dazu berufen, unsere geistlichen Übungen auf ein ganz klares Ziel hin auszurichten. Du sollst dein Leben als Nachfolger Jesu auf ein klares Ziel ausrichten. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ja? Du sollst als Kind Gottes nach deiner Errettung nicht einfach hier so durch diese Welt laufen, sondern du trittst in einen Prozess ein mit einem ganz klaren Ziel. Und das Ziel ist, du sollst etwas lernen. Ja, Paulus sagt, sondern lernt. Ja? Und Lernen ist etwas, ein Prozess, der immer weitergeht. Ja, der fängt klein an und hört als High Performer auf. Du sollst etwas lernen und das Ziel ist ganz klar, du sollst nicht irgendetwas lernen, sondern du sollst es lernen, dein Denken zu verändern und die Maßstäbe dieser Welt, die dir bisher einfach mitgegeben wurden, abzulegen. Okay, das ist dein Ziel. Du hast als christlicher High-Performer ein Ziel. Du willst lernen. Ja? Wenn du nicht lernen willst, dann fehlt dir etwas. Zweite Bibelstelle dazu, Galater 6, die Verse 9 und 10. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Ich wiederhole, indem du Gutes tust, wirst du nicht mehr gerettet als andere. Indem du Gutes tust, liebt Gott dich nicht mehr als vorher. Okay? Weil seine Liebe völlig unabhängig ist von dem, was du hier tust. Amen? Gott hat dich geliebt, als du noch ein Sünder warst. Vergleiche es bitte nicht mit deiner menschlichen Art zu lieben. Gott liebte dich schon, als du Sünder warst und er wird dich immer so lieben, wie du bist, nicht weil du etwas bist. Aber er liebt dich so sehr, dass du nicht so bleiben sollst, sondern wir sind von der Bibel her dazu berufen, bestimmte Dinge zu tun. Ja, sonst würden wir uns bekehren, tot umfallen und in den Himmel kommen. Aber wir sind dazu berufen, Dinge hier auf der Erde zu verändern. Und einer dieser Punkte, die Paulus hier anspricht, ist, wir sollen Gutes tun. Ja, und er sagt, werde nicht müde. Ja, das ist ein Prozess. Er sagt, werde nicht müde. Und warum sagt er das? Ja, immer meine Kindergartenlogik. Er sagt es, weil die Möglichkeit existiert. Ja, er sagt, werde nicht müde, weil die Möglichkeit existiert, dass du beim Gutes tun müde wirst. Ja, deshalb sagt er das. Er gibt dir eine ganz klare Ansage. Hey, wach auf, werde nicht müde. Du bist auf dem richtigen Weg, wenn du Gutes tust. Ja, und vor allen Dingen sollst du Gutes tun da, wo Geschwister um dich herum sind. Ja, du sollst der Gemeinde, deinen Mitgeschwistern, an erster Stelle Gutes tun. Wir sehen verschiedene ganz klare spezifische Ziele für uns als Kinder Gottes in der Bibel. Eins davon ist, wir sollen Gutes tun. Aber du musst diese Ziele in deinem Leben anfangen zu benennen durch das Wort Gottes. Ja? Lauf nicht einfach so in den Tag hinein. Der dritte Punkt, den der Psychologe anspricht, ist, High Performer setzen sich Ziele, die jenseits ihrer Komfortzone liegen. Stretching. Ja? Ihr kennt eines meiner Lieblingsworte. Ja? Welches ist eines meiner Lieblingsworte aus der Pädagogik? Spannungsfelder. Ja. Oh Mann, das bringt uns wieder in ein Spannungsfeld hinein. Und ja, Spannungsfelder existieren, ja? Stretching. Das hat was mit auseinanderziehen lassen zu tun. Ja, und du kannst einfach diesen ganzen Prozess von Stretching einfach zur Seite legen, indem du sagst, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich einfach nicht. Aber das ist nicht unser Weg, wozu wir berufen sind. Hebräer 4, Vers 12. Jenseits unserer Komfortzone. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Erstens, das Wort Gottes ist lebendig. Okay? Du liest deine Bibel und plötzlich siehst du etwas, was du vorher noch nie gesehen hast. Und du denkst, das habe ich noch nie gelesen, diesen Vers in meinem ganzen Leben. Und du weißt, dass du den schon 5 bis 10 Mal gelesen hast. Aber plötzlich wird das Wort Gottes für dich lebendig und etwas verändert sich. Etwas verändert sich. Du verstehst plötzlich etwas. Und dieses Verständnis, diese Erkenntnis, sie kann plötzlich in dir eine Spannung erzeugen. Paulus sagt, oder der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, das Wort, es ist ein Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Ja? Also nicht deine Wünsche und deine Gedanken sind dazu berufen, das Wort Gottes zu richten, sondern das Wort Gottes ist der Maßstab, der deine Gedanken und Wünsche richtet. Ja? Und das baut in uns ein Spannungsfeld auf. Weil wir durch das lebendige Wort, das plötzlich zu uns spricht, ja, du stehst da, liest etwas und sagst, da läuft ja in meinem Leben gerade was ganz schief. Das baut ein Spannungsfeld in dir auf. Und du kannst diese Spannung erledigen dadurch, dass du sagst, das Wort Gottes ist nicht mein Richter. Nett, aber das war für die Hebräer. Aber nicht für uns in NRW 2025. Es war nett für die, aber nicht für uns. Und Paulus sagt, nein, Spannungsfelder sind da, sie existieren, damit wir uns stretchen lassen und uns verändern lassen. Denn das Wort Gottes ist unser Richter. Und jetzt noch ein abschließende 2 Verse zum Stretching. Okay? Wir wollen uns jetzt mal so richtig stretchen heute Morgen. Da kann sich jeder wiederfinden. Galater 5, Verse 22 und 23a. Stretching. Wer ist Kind Gottes? Sind wir alle Kinder Gottes? Nein, sind wir nicht. Nur die, die Jesus als ihren Erlöser angenommen haben. Amen. Okay. Ja, muss man immer wieder betonen. In dir ist der Geist Gottes. Amen. Als du Jesus dein Leben gegeben hast, wurde dein Geist wiedergeboren und der Geist Gottes, er ruft in dir, Abba, Vater. Und dieser Geist, wir glauben übrigens auch an die Geistestaufe, ja, das ist eine 2. Erfahrung neben der Wassertaufe. Dieser Geist, er soll in uns eine Frucht hervorbringen, schreibt Paulus an die Galater, die Frucht des Geistes. Ja? So, es geht um Stretching. Das Wort Gottes ist unser Richter. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, ja, in dir also, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. 23a. Wiederhole: Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, die der Geist Gottes in dir bewirkt. Und alle diese Früchte kannst du bei dir im Leben wiedererkennen, oder? Das ist Stretching. Das Wort Gottes, es kommt mit einem Maßstab und du merkst, nee, damit habe ich leider nicht allzu viel zu tun. Aber es geht nicht darum, dass wir dann sagen, das ist mir egal, sondern dass wir diesen Moment des Stretchings erleben, um quasi zu der Wahrheit Gottes hingezogen zu werden und zu sagen, ja, danach strecke ich mich aus. Ja, nehmen wir mal nur den Punkt, 1 Vers zurück bitte. Freundlichkeit. Als ich mich bekehrt habe, wurde ich der freundlichste Mensch der Welt. Ja. Leider nein. Leider nein, Freunde. Aber die Bibel sagt, hey, Freundlichkeit, das ist die Frucht des Geistes in mir. Und dann habe ich leider, lese ich das? Und der Geist Gottes erarbeitet in mir, das Wort Gottes ist es lebendig. Und plötzlich erinnere ich mich, dass ich eigentlich heute Morgen zu meiner Frau unfreundlich war. Ja? Also war ich, glaube ich, nicht, ja? Aber ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Heute Morgen nicht. Ja? Das Wort Gottes, es arbeitet in uns, es konfrontiert uns mit etwas, es stretcht uns, weil unser Erleben mit dem Wort Gottes leider nicht so richtig übereinstimmt. Aber es geht darum, dass wir uns dazu entscheiden, zu sagen, dieses Spannungsfeld, ich ertrage es und ich halte es aus und ich sage, Herr, bring mehr Freundlichkeit in mich hinein, damit dieses Spannungsfeld schwächer wird und ich mehr zur Jesusähnlichkeit hingezogen werde. Darum geht es. Hey, Gott liebt dich. Gott liebt dich bedingungslos. Er liebt dich, wenn du gerade nicht gütig bist. Die Liebe zu dir verändert sich nicht. Und der Vater, er steht immer vor dir und sagt, komm zu mir, ich möchte dir mehr Güte schenken. Bedingungslos von deiner Performance. Das Spannungsfeld in uns, es soll nicht entkräftet werden dadurch, dass wir den Richter unserer Gedanken und Wünsche abschneiden. Und das sind die drei Punkte, die auch Christen aus dieser Untersuchung des Psychologen lernen dürfen. Ja? Und ich habe versucht, euch diese Mechanismen mit dem Wort Gottes zu belegen. Investiere Zeit in dein Leben. Du weißt, wie viel Zeit du hast. Okay? Nicht ich. Ich bin nicht der Richter deiner Zeit. Ich habe einen Freund, der hat zwei Arbeitsstellen. Er arbeitet den ganzen Tag, ehrlich, um überleben zu können. Der hat nicht allzu viel Zeit. Wie viel er von seiner freien Zeit dann anschließend in sein christliches Leben investiert, ist seine Herausforderung. Investiere deine Zeit in Gott. High Performer investieren signifikant mehr Zeit als die, die weniger performen. Okay? Zweitens, nimm das Wort Gottes als Christ als Basis für klare Ziele in deinem Leben. Leb nicht einfach so dahin. Hey, ich bin 55. Wenn mir vor mir 20 jemand gesagt hätte, du bist 55, hätte ich gesagt, boah, alter Sack. Ja? Ey, die Zeit läuft, Leute. Die Zeit läuft. Deine Zeit läuft auch. Ja? Es gibt so ein Ding in der Pädagogik, da nimmst du ein Maßband mit 100 Zentimetern und dann sagst du, wie alt bist du? Und dann sage ich 55 und dann nimmt jemand eine Schere, schneidet 55 Zentimeter ab und sagt, so viel hast du noch. Ja, es ist brutal. Aber Leute, wir sollen mit klaren Zielen als Kinder Gottes durch die Welt laufen. Und die Ziele, die Gott uns gibt, stehen in seinem Wort. Aber wir müssen die übernehmen für uns. Und der dritte Punkt, wir müssen uns vom Wort Gottes stretchen lassen. Ich lade dich dazu ein, ertrag es einfach mal, dass Dinge im Wort Gottes stehen, mit denen du nicht übereinstimmst. Ertrag es einfach. Ja, dass du Dinge im Wort Gottes stehen, die du nicht verstehst, ertrag das. Ertrag das und komm damit zu Gott und sag, Herr, ich verstehe das nicht. Ja? Du kannst auch zu Gott kommen und sagen, Herr, das ist ungerecht. Du kannst Gott alles sagen, was du fühlst, weil er es sowieso weiß. Lass dich stretchen von Gott. Lasst uns als Kinder Gottes versuchen, die Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe Gottes, bewusst weiterzugeben. Herr, ich befehle dir meine Werke an. Mach das mal bewusst, steht im Wort Gottes. Wir sollen das tun. Herr, ich befehle dir nicht nur meine Werke an, sondern ich befehle dir meine Wege an. Auch ein anderer Vers. Ja? Anderer Vers, wir sollen in den Werken wandeln, die Gott für dich vorbereitet hat. Interessiert dich das eigentlich? Interessiert dich das? Dass Gott was für dich vorbereitet hat? Oder ist es egal? Hey, Gott hat was für dich vorbereitet, damit er verherrlicht wird. Da sollst du drin wandeln. Ja? Ich befehle dir, Herr, meine Wege an. Ich befehle dir meine Werke an. Und ich habe ganz klare Vorstellungen über meine Wege und meine Werke. Okay? Aber trotzdem sagt die Bibel, du sollst sie anbefehlen. Und weil Gott diese Mechanismen, die der Psychologe beschreibt, in dich hineingelegt hat, in deine Seele, wirst du merken, wie diese Dinge, wie Gott es benutzt, damit du dich weiterentwickelst als Kind Gottes. Zeit, Ziel, ziehen lassen. Zeit, Ziel, ziehen lassen. Ich möchte abschließen mit einer kleinen Story, die ich euch vorlesen möchte. Die findet man so mehr oder weniger im Internet. Ich weiß es nicht, ob es stimmt oder ob es eine christliche Legende ist. Okay? Kennt ihr christliche Legenden? Die sind total super und so, und du kannst nicht nachprüfen, ob sie stimmen. Ja? Ich habe diese folgende christliche Geschichte gefunden. Im Jahre 1934 kam ein reisender Zeltprediger namens Mordecai Ham nach Charlotte, North Carolina. Ja? Mordecai Ham war in der Zeit ein bekannter Erweckungsprediger. Es war nur eine weitere Erweckungsversammlung, so schien es zumindest. Eines Abends gingen zwei 14-jährige Jungen zu diesem Zelt, um zu sehen, was dort vor sich ging. Als sie jedoch hineinschauten, sahen sie etwas Entmutigendes, keine freien Plätze. Sie drehten sich um und wollten gehen. Das hätte das Ende sein können. Aber Gott hatte andere Pläne. Ein Platzeinweiser, ein Mann, dessen Namen wir bis heute nicht kennen, sah die beiden Jungen gehen. Er winkte ihnen nicht nur zu oder sagte ihnen, tut mir leid, vielleicht beim nächsten Mal. Er handelte. Er sprach mit anderen Teilnehmern, bat sie, Platz zu machen und schaffte Platz für die beiden Teenager. Er begleitete die Jungen zu ihren Plätzen und dachte wahrscheinlich, es sei nur eine kleine Geste. Aber diese kleine Geste sollte die Geschichte verändern. In dieser Nacht gaben sowohl Billy Graham als auch Grady Wilson ihr Leben Jesus. Was wäre passiert, wenn der Platzanweiser gesagt hätte, ist mir egal. Ja? Sarah hat gesagt, es ist mir nicht egal, ich gehe. Geht hin in alle Welt. Der Platzanweiser hat gesagt, ja, auch diese beiden Jungs, sie sollen hören, dass Jesus für sie gestorben ist. Ja? Und wir wissen nicht, wer der Mann war, aber wir wissen, wer Billy Graham war. Und wir wissen auch, wer sein Freund Grady Wilson war. Grady Wilson hat anschließend sämtliche Ministry-Einsätze von Billy Graham organisiert. Ja? Und die wichtigste Person in dieser ganzen Geschichte war der Platzanweiser für mich. Weil wenn der nicht gesagt hätte, ey, rutsch mal rüber, damit dann noch zwei Jungen sitzen können, wäre der Rest für die beiden nicht in Frage gekommen. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist, es ist sowieso nicht wichtig, was ich für Gott mache. Es ist nicht wichtig, es ist nur eine kleine Ding. Und Gott beruft dich nicht dazu, wichtige Dinge zu tun. Gott beruft dich dazu, Dinge zu tun. Und was er aus diesen Dingen macht, ist seine Verantwortung und nicht deine. Ja? was Gott dir sagt, dass du tun sollst, ey, ich sag dir, lass uns High Performer werden. High Performer für das Reich Gottes. Ja, lass uns Dinge in Angriff nehmen, lass uns Dinge tun, indem wir unsere Zeit investieren, indem wir unsere Ziele klar machen vor Gott und indem wir uns von seinem Wort stretchen lassen, um uns als Christen in unserem Prozess von Jüngerschaft weiterentwickeln zu lassen. Was Gott aus dem tut, ist seine Verantwortung und nicht deine. Deine Verantwortung ist es, als Sohn und als Tochter Gottes hier auf Erden das Reich Gottes wieder zu spiegeln. Amen. Ich lade euch ein zu einem Gebet. Okay? Wenn ihr möchtet, dürft ihr wieder eure Hände öffnen, dass der Herr euch die Hände füllt. Herr, wir danken dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Auf Englisch sagen wir fresh fire. Du bist heute Morgen hier mit fresh fire, mit frischem Feuer. Du bist hier, Vater. Und ich bitte dich darum, im Namen Jesu, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist frisches Feuer ausgießt über uns als Gemeinde. Frisches Feuer, Vater. Frisches Feuer, Vater, Herr, frisches Feuer über uns, Herr. Dass du deine bedingungslose Liebe neu über uns ausgießt, im Namen Jesu. Herr, dass deine Liebe, Vater, uns dazu treibt, Herr, dass wir unsere Zeit in dich investieren, Vater. Dass wir unsere Ziele für unser Leben wirklich aus deinem Wort entdecken und annehmen. Herr, dass wir durch deine Liebe und die Salbung deines Geistes in der Lage sind, uns stretchen zu lassen, um Veränderung in unserem Leben zu erfahren. Ich bitte dich darum, Vater, Herr, dass du uns echt segnest damit. Dass du uns veränderst, Vater. Herr, dass diese Zeit in deiner Gegenwart uns verändert, Herr. Dass zielbewusstes Leben uns verändert, Vater. Und dass deine Wahrheit, Herr, uns frei macht, Jesus. Herr, wir wollen wirklich, Herr, echte High-Performer werden für dich in deinem Reich, Vater. Wir wollen eines Tages vor dich treten, Vater, und von dir hören, du treuer und guter Knecht. Und wir danken dir dafür, Vater, dass deine Liebe davon nicht abhängig ist. Herr, deine Liebe zu uns, sie steht, Vater, von morgens bis abends, von Alpha bis Omega, deine Liebe zu uns steht, Vater. Aber wir beten darum, dass du unsere Performance veränderst als Christen. Hilf du uns, Heiliger Geist, hilf du uns, diese Disziplin zu entwickeln, dein Reich an erster Stelle zu suchen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ich segne euch damit im Namen Jesu, dass dieses Wort die Wahrheit ist, dass wenn ihr das Wort Gottes, wenn ihr das Reich Gottes sucht, dass Gott euch versorgt, dass Gott euch alles Gute zufallen lässt, was ihr braucht. Ich segne euch damit, mit einem Erleben des Vaters und seiner Güte. Amen.